Folge Nummer 38 von In der Zone Podcast. Servus Fabian, herzlich willkommen.
Grüß dich, hi.
So, wir sind zurück in der nächsten Folge. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder ein bisschen erstaunt, dass wir jetzt schon Folge 38, für das, dass wir ja wirklich alle 2 Wochen, Anführungszeichen,
Ja.
nur aufnehmen, sind seit 1,5 Jahren aktiv, haben keine Woche vergessen, keine Woche ausgelassen, oder? Wir haben
Wir
mal
hatten
eine Woche
einmal,
später gemacht.
wir hatten wegen meines Schlüsselbeinbruchs
Ja,
einmal eine Woche
aber.
später.
Aber es sind trotzdem wirklich im Schnitt dann alle 2 Wochen eine Folge online gegangen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich gut und muss uns da schon mal irgendwie auf die Schulter klopfen, weil wir, oder ich kann es nur für mich sprechen, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich aus verschiedenen Ecken und aus verschiedenen Personenkreisen immer wieder Feedback kriege, wo ich mir wundere und sage: Wow, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass der Personenkreis unseren Podcast hört. Also nicht per se immer. Sei jetzt mal der High-Performer im Sport, sondern auch einfach jemand, der sagt: Hey, mich interessiert das und ich habe mit Sport eigentlich gar nichts am Hut. Also wirklich, finde es super spannend, weil wir doch extrem viel nerdiges Zeug reden über Sport. Aber dann, ja, sagt mir eine 55-jährige Hausfrau, eine Mutter, ja, Hausfrau stimmt wahrscheinlich gar nicht, weil sie selber an die Arbeit geht Vollzeit. Aber eine 55-jährige Mutter sagt mir: Hey, ich liebe euren Podcast, ich höre den alle 2 Wochen, freue mich jedes Mal schon drauf und finde es einfach schön, euch da zuzuhören und nimm da immer wieder was für mich selber an mit, obwohl wir Iron Man und hier und da nerdige Themen haben und uns über die Szene echauffieren. Also ich finde es cool, weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich finde das super gut. Ehrlicherweise, und das kann ich wirklich so sagen, weil du ja das ganze, also die ganze Live-Schaltung beziehungsweise das ganze Hochladen übernimmst. Ich habe mich nie dafür interessiert, wie viele Zuhörer wir eigentlich haben. Warum? Weil ich würde den Podcast nicht anders machen, ob jetzt hier 10, 100 oder 100.000 Leute am anderen Ende sitzen. Insofern, nee, das war, also es war ja gar keine fixe Idee. Es ist ja aus dem 9sub9-Projekt beziehungsweise aus dem 0815-Projekt entstanden. Nico will 8 Stunden 15 machen und da haben wir ja gesagt, ey, lass uns einfach einen Podcast mal überlegen. Was ich festgestellt habe, ist nach wie vor, dass Spitzenleistung als Term oder als Phänomen die meisten Leute eher abschreckt als anfasst. Und was ich ja schön finde, ist, dass es bei uns ja eigentlich genau gar nicht um Spitzenleistung geht, sondern eher um Wirksamkeit. Also um die Frage, wie werde ich eigentlich entlang meiner Persönlichkeit und Identität und meiner Historie und dem, was ich mitbringe und wo ich vielleicht hin will, wirksam. Und insofern, mir geht es genau wie dir. Immer mal wieder höre ich kriege eine WhatsApp, ja, hey, sorry, das ist ja wirklich schade mit dem zu hören, mit deinem Schlüsselbeinbruch. Ich so, woher weißt du das? Ja, du hast doch einen Podcast erzählt. Und ich so, ach, cool, dass du das hörst. Also, das finde ich sehr, ja, sehr nett. Und also es freut mich sehr, dass wir schon bei Folge 38 sind. Ich finde immer so, wenn ich dann so andere Podcasts, ja, wir sind bei Folge 331, denke ich, boah, das ist ja schon ewig. Aber du, wir haben angefangen, mal gucken, wohin es uns bringt. Und auf jeden Fall haben wir, glaube ich, schon eine schöne Historie, was so die Themen angeht und was ich nach wie vor. Und ich hab für heute mal eine Kleinigkeit vorbereitet, das ist mir nämlich in den Sinn gekommen.
Lass mir kurz was einschieben.
Ja,
An
aber
der
das wollte,
Stelle,
ja.
ich will die Zuhörer hier am Anfang mal abgreifen. Wie gesagt, wir schauen die Zahlen gar nicht so genau an und das ist ja gar nicht der Sinn und Zweck, dass wir sagen, wir brauchen da stetiges Wachstum, dass wir, weiß nicht, uns besser fühlen oder uns bestätigt fühlen, wie auch immer. Die Zahlen sind uns erstmal in erster Linie egal. Wenn wir nur 2 Personen positiv damit irgendwie erreichen könnten und sagen, hey, 2 Personen führen dadurch einfach erfolgreicheres, glücklicheres, wirksameres Leben, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Also dann sind wir happy. Aber ihr seid auch mitbeteiligt, lasst uns die Message, den Podcast einfach spreaden. Ich habe am Wochenende mit einem Athleten gesprochen. Er war Audi Triathlon in Ingolstadt. Und guter Kumpel oder sehr langjähriger Freund auch von mir sagt: Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Podcast habt. Also es wissen auch noch nicht so viele tatsächlich, für das schon 1,5 Jahre den Podcast machen. Das heißt, was uns helfen würde, lasst uns einen Kommentar, lasst uns ein Like da, Follow, abonnieren. Die ganze Chose, was jeder Influencer euch wahrscheinlich jeden Tag 5-mal in jedem Reel sagt, hilft uns auch oder uns per se nicht. Wir verdienen kein Geld jetzt mit dem Podcast, aber es wird definitiv auch den einen oder anderen Athleten oder Menschen einfach helfen, den Podcast zu finden. Und deswegen lasst doch gerne mal einen Kommentar da
Ja,
und bewertet uns auf Spotify oder wo immer ihr uns hört.
Gebt uns ein Like, ein Sternchen, aktiviert die Glocke. Ja,
Richtig,
vielleicht. Ja,
genau.
nein, hast du,
Dann
nein, hast
schlau
ja,
gehört
hast
nach
ja.
allem wieder
Und vielleicht
besser.
sollten wir, auch anfangen mit, und mit In the Zone 20 bekommst du 20% auf deine Leistungskur für den ultimativen Trainingsplan. Nein, also ja, ich glaube, das ist schon sehr hilfreich. Und vielleicht sollten wir auch anfangen, ein bisschen mehr Werbung für uns zu machen. Ich bin irgendwie immer noch, mir sagte mal jemand, Fabian, dein Hauptproblem ist, da war ich in so einem Konzern und habe da gerade für ein größeres Projekt gepitcht und da meinte jemand zu mir, darf ich dir mal Feedback geben, Fabian? Ich so, wenn du schon so fragst, nein. Ja, gut, schieß los. Ja, du kommst halt immer inhaltlich um die Ecke, ne? Und das ist irgendwie, ich glaube, das musst du nochmal überdenken. Und so nach dem Motto, wenn du nur über den Inhalt kommst, du musst halt viel mehr quasi über die andere Tür reinkommen und dann am Ende natürlich das Gefühl vermitteln, dass du auch inhaltlich stark bist. Aber ja, ich bin nach wie vor inhaltlich sehr getrieben. Und wir ja beide. Und insofern finde ich das schön, dass es uns noch gibt, beziehungsweise dass wir so viele spannende Themen bewegen. Und ich glaube, die
Apropos
werden uns
Themen, ja.
auch nicht ausgehen. Ich würde
Nee.
aber gerne nochmal mit was anderem einsteigen. Zwei Sachen habe ich, die mir
Ja.
wichtig sind. Also zum einen möchte ich gerne einen Shoutout machen. Herzlichen Glückwunsch an Florian Angert, der gestern beim Ironman Klagenfurt Dritter geworden ist. Und wie einige ja vielleicht wissen, habe ich ihn mal eine kurze Zeit betreut in Vorbereitung auf die Ironman WM 2022 in Utah, wo er Fünfter geworden ist, wo es diese bedauerliche Panne mit dem verlorenen Nutrition Bag oder mit der verlorenen Nutrition Bottle gegeben hat. Ansonsten wäre er vielleicht noch weiter vorne gelandet. Und er hatte ja wirklich eine schwere Zeit. Und wir hatten damals schon das Bild formuliert, der Mann, der niemals aufgibt. Im Rennen, also in Utah. Und ich habe ihm das auch über Instagram geschrieben. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass Florian hatte schwere Jahre oder hat schwere Jahre hinter sich, dass er offenbar nach wie vor an sich geglaubt hat, beziehungsweise dass er wusste, das ist noch nicht das Ende der Reise. Und ich glaube, er hat einige Veränderungen vorgenommen und ist gestern Dritter geworden. Was schade ist, weil Klagenfurt war ja früher, für die, die es wissen, jetzt erzähle ich natürlich wieder aus alten Zeiten, aber Klagenfurt war früher ja der Ironman, also einer der bedeutendsten, glaube ich, in Europa. Und ich finde, dass er so ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Vielleicht auch aufgrund der Masse der Rennen, aber es gab ja auch nur zwei Slots, glaube ich. Das finde ich nach wie vor ein bisschen schade. Und gleichzeitig freue ich mich sehr für ihn, dass er jetzt so nach und nach in seine alte Form findet und vielleicht da nochmal was draufsetzen wird. Also, das ist das eine.
Mich hat das auch dieses Jahr sehr, sehr bewegt, als ich einen Florian Angert bei irgendeinem Rennen habe ihn gesehen, in komplett weißen Einteiler, ohne wirklich Sponsoren drauf. Sehr, sehr basic. Wenn du sagst, er ist ein Rookie-Athlet, rein optisch vom Design her, wir sagen, ja, passt, er hat einfach einen durchschnittlichen Anzug an, wie jeder andere Age-Grouper halt auch. Fand ich sehr, sehr schade, wenn man ansieht, wo er herkommt. Also, er war früher mal Erdinger Athlet, von Erdinger alkoholfrei gesponsert, war bei Canyon, glaube ich, unter Vertrag. Also, er hat schon sehr, sehr namhafte große Sponsoren gehabt, mit Sicherheit auch gute Verträge mit den Firmen geschrieben. Und dann hast du zwei solchen Jahre und du wirst halt einfach fallen lassen. Das ist halt super traurig. Auf der anderen Seite siehst du bei Erdinger schon den einen oder anderen Athleten, der auch nicht performt. Also, wo ich sage, wo ist da, also die Internas, die kennen wir beide wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt einfach krass zu sehen, wie du als Athlet dann einfach da gefallen lassen. Das ist ein hartes Business, es geht um Zahlen, es geht um Daten, wahrscheinlich auch nochmal viel, viel mehr um Sichtbarkeit für die Firma. Gar nicht mal so per se um die Ergebnisse, sondern einfach, was bringst du der Firma? Es ist natürlich ja. Wir beide sind selbstständig, also wir können das dann durchaus ja aus Firmenkontext auch betrachten. Natürlich geht es da um mehr als nur irgendwie ein Rennen gewinnen, sondern geht es natürlich auch um Reichweite. Aber sehr, sehr traurig einfach zu sehen, dass das so schnell irgendwo vorbei sein kann und du stehst da wie ein nackter Hund gefühlt.
Ich habe mit einer Gruppe Militärs gearbeitet in einem Hochwertlehrgang bei der Bundeswehr. Und da habe ich über das Thema Spitzenleistung und Krisenmanagement gesprochen im Spitzensport. Und da meldete sich ein Offizier und sagte so, ja, gut, aber das sind jetzt ja keine Krisen im Sport, ne? Also da ging es genau um die Situation, so wie Rennverläufe sich gestalten. Und das sind ja keine Krisen, das sind halt irgendwie schwierige Situationen. Und dann habe ich nur so gedacht, nein, sind es nicht. Es sind deshalb Krisen, weil für viele Athleten, gerade wenn es Schlüsselrennen sind, ja mit dem Entgleiten des Rennens, also im Sinne von, das Rennen läuft nicht nach meinen Vorstellungen, ja, eine riesige Maschinerie in deinem Kopf und auch in deinem Herz abläuft, so nach dem Motto, okay, das war's dann jetzt, dann springt womöglich auch noch der Sponsor ab und dann der und dann bekomme ich kein Preisgeld und bekomme keinen Slot und dann so. Und deshalb glaube ich, ist es überhaupt nicht zu unterschätzen, was so ein Rennen für einen Athleten bedeutet und vor allen Dingen auch die Wiederholung von vielleicht von Missgeschicken im Sinne von, ich habe, also kein Athlet trainiert ja bewusst falsch, sondern du hast ja eine gewisse Strategie und da bist du mehr Experte als ich. Und wenn dann der Leistungssprung nicht nur nicht kommt, sondern vielleicht sogar das Gegenteil, so nach dem Motto, eigentlich müsste jetzt ja auf dem Rad der Turbo zündbar sein, aber ich habe so schwere Beine, da geht ja gar nichts.
Wir haben ja am Wochenende Audi Triathlon in Ingolstadt haben wir gehabt. Da waren viele Athleten, weil wir halt regional stark vertreten sind, waren halt viele Athleten von uns am Start. Unter anderem auch Alex Richter. Ja, Titelverteidigung hat er erfolgreich geschafft auf der olympischen Distanz, ist bayerischer Meister olympisch worden. Und Alex ist Elite-Starter, also ist Profi. Und war super beeindruckend. Also vor dem Start haben wir quatscht und da geht er meistens dann in sich und macht seine Routinen, seine Abläufe. Und dann sagt er, hey, ganz ehrlich, Nico, es ist geil, heute einfach mal nicht ums Überleben zu schwimmen, nicht zu schwimmen, um den Anschluss an eine Gruppe zu halten, sondern einfach mal das Rennen vorne weg zu schwimmen. Und er ist ein sehr, sehr guter Schwimmer, aber definitiv nur mit Luft nach oben im Profifeld. Also da kommt er in der Regel in einem top besetzten Feld, kommt er jetzt nicht als Erster mit raus. Meistens Verfolgergruppe. Und für mich war das so beeindruckend, weil in meinem Kopf war eher, okay, du bist der Titelverteidiger, du bist klarer Favorit in dem Rennen und das könnte jetzt genauso gut auch Druck auslösen. Und für ihn war das eher eine Befreiung, weil er sagt, hey, ich habe keinen Druck, ich kann jetzt einfach mal Rennen machen und dann läuft das Ganze. Also war für mich schon wieder so ein bisschen eine Frage der Sichtweise. Aber er hat das so echt tiefenentspannt genommen. Ich habe Gott sei Dank dann auch nicht meine Sichtweise ihm eröffnet und habe dann gesagt, hey, verspürst du keinen Druck, weil ich will ihm nicht meine Sichtweise in den Mund legen und in den Kopf legen. Am Ende vom Tag verspürt er noch einen Druck, aber ich fand spannend, dass er von sich aus gesagt hat, so, hey, es ist eigentlich eine sehr, sehr entspannte, relaxte Situation und er kann das Rennen von vorne gestalten und kann seine Leistung abrufen und am Ende vom Tag hat er es auch gemacht. Er hat sein Rennen gemacht
Ja.
und hat es dann auch ziemlich souverän auch gewonnen am Wochenende.
Und ich glaube, das ist ja, also ich sage immer, das Leben anderer Menschen lebt sich immer leichter. Also wenn man sich das Leben anderer Menschen anguckt, denkt man immer, ach ja, die Probleme hätte ich gerne. Und wenn ich er oder sie wäre, dann würde ich das doch so machen und dem muss es doch eigentlich gut gehen. Und so ist es ja mit Athletenbiografien auch so. Warum ist er denn oder sie denn jetzt nicht erfolgreich und er müsste doch nur oder so. Und ja, klar, ich glaube, die Fähigkeit, gelassen in ein Rennen zu gehen, beziehungsweise vielleicht auch im Vertrauen oder in der Zuversicht zu sein, hey, das wird sich schon alles so entfalten, das ist eben immer leichter gesagt als getan. Und ich merke das ja an mir selber. Die Saison hat sich jetzt für mich völlig anders. Ich meine, ich werde 50 dieses Jahr, bei mir geht es ja nun wirklich um gar nichts mehr. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon noch einen Anspruch an mich. So, und jetzt, ich kann jetzt nach 5 Wochen OP so langsam wieder über Kopf, also ich darf jetzt langsam, glaube ich, über Kopfbewegung machen und müsste jetzt mal schauen, wann ich vielleicht wieder schwimme. Und ja, ich hätte Radfahren können die letzten Wochen auf der Rolle, habe ich aber nicht gemacht, weil ich einfach mal schauen wollte, was es mit mir macht, wenn ich nichts mache. Und das ist schwierig gewesen. Und insofern, ich möchte ja auch mal durch die Täler durchgehen, durch die Menschen durchgehen, mit denen ich arbeite. Und viele habe ich schon erlebt, aber ein paar eben auch noch nicht. Und das war jetzt noch mal eins davon.
Was macht das mit dir, wenn du jetzt 5 Wochen nicht fährst?
Ja, es ist, also ich merke schon, dass Sport, also du hast ja einfach rein hormonell irgendwie eine völlig andere, ein anderes Setup. Also, weil ich glaube schon, dass, also was heißt, ich glaube, ich spüre, dass Sport ja eine hormonelle Ausschüttung bei mir bewirkt. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass ich irgendwie besonders hart trainiere, aber die Tatsache, dass ich auf dem Feldberg fahre 2,5 Stunden, führt offenbar zu einer hormonellen Ausschüttung, die auch jetzt nicht nur unmittelbar nach dem Training spürbar ist, sondern weit darüber hinaus. So, und jetzt ist es 11 Uhr. Wir nehmen gerade auf für Mittwoch. Ich würde jetzt wahrscheinlich in der Mittagspause laufen oder heute Abend nochmal eine Runde schwimmen gehen. Kann ich jetzt nicht. Ich glaube auch beispielsweise, dass Krafttraining einfach unheimlichen Push gibt, was das hormonelle Muster angeht oder das Schema. Und ich finde das schwierig so. Und ich habe in den letzten Monaten immer wieder probiert, mich in Balance zu bringen und gemerkt, dass das nicht einfach ist.
Hast du das Gegenteil auch schon mal erfahren, dass du sagst, du hast so viel trainiert, dass du auch schon wieder irgendwo vielleicht eine negative Auswirkung, dass das die positiven Effekte von Hormonhaushalt und Endorphine und Testo und etc., dass das
Also
irgendwo umgeschwankt ist?
da ist es bei mir, ich bin, glaube ich, mit einem sehr guten Schutzmechanismus gesegnet oder habe ein gutes Körpergefühl. Ich habe das schon oft gehabt, also auch wenn ich so Paper-Pencil-Aufzeichnungen anschaue aus meinen letzten Jahren, immer wenn ich viel trainiert habe, 2, 3, 4 Wochen, dann waren plötzlich Wochen danach, wo einfach fast, also nicht nichts stattgefunden hat, aber wo ich offenbar das nicht hinbekommen habe. Und ich erinnere einige Male, witzigerweise schreibt man es ja nicht auf und deshalb erinnert man das dann immer nur noch so schemenhaft, aber ich erinnere schon auch, dass ich mit aufgefüllten Fahrradflaschen in der Tür mit Helm und allem stand und dann das Rad wieder zurückgestellt habe und mich ausgezogen habe und gesagt habe, ich fahre heute nicht, weil einfach ich keine Lust hatte. Und ich weiß es auch von Marcel Kittel, hatte das auch mal gesagt, dass er Radeinheiten eine Zeit lang hatte, wo er dann nach ein paar Kilometern wieder umgedreht ist und ins Hotel zurückgefahren ist. Und also diesen Schutzmechanismus habe ich. Insofern glaube ich, ist es bei mir nicht passiert. Aber ich merke eben schon, wie krass es ist, wenn oder wie bedeutsam es ist, wenn du für etwas stehst, also auch mit dir selbst und das gerade nicht ist, so, ne?
Weil, warum ihr fragt, der Hintergrund ist der, wenn du viel trainierst, hast du einen sehr, sehr hohen Energie-Outtake. Oftmals wird es schwierig, das auch wieder aufzufüllen, sprich die Energiebilanz zum Halten. Und das beeinflusst auch wiederum unseren Hormonhaushalt auch negativ. Also, wenn wir dann dauerhaft in einem Defizit sind und du kennst das vielleicht von dir, vielleicht auch von Partnerinnen, Partnern, keine Ahnung, wenn man sagt, hey, bist du hangry? Also wirst du grantig auf gut Deutsch, wenn du, oder auf gut Bayerisch, wirst du grantig, wenn du hungrig bist. Und das ist schon was, wo viele Athleten immer wieder merken, oder wenn sie sensibel und feinfühlig mit sich selber sind, merken sollten, hey, meine Stimmung, meine Laune wird zunehmend schlechter, ich bin zunehmend gereizter, ich gehe aber relativ kurze Zündschnur. Das hängt ganz, ganz oft einfach damit zusammen, dass wir auch zu viel machen, zu viel trainieren. Und logischerweise dann auch irgendwo uns schwer tun, den Energiehaushalt zu füllen. Also auch da ist es wie so oft, und das lehrt mir mein Vater, glaube ich, immer, das ist also einer seiner Lieblingssprüche. Er ist jetzt 61 ist er. Und so die Weisheit immer so, ja, der goldene Mittelweg. Und es kommt aber tatsächlich, da muss ich ihm irgendwie recht geben. Aber wenn ich es ungern tue als kluger Sohn oder als mächtiger ein kluger Sohn, aber da muss ich ihm recht geben, das stimmt halt echt so. Es ist oft einfach der goldene Mittelweg, nicht zu wenig Sport, nicht zu viel Sport. Also auch das hat irgendwo einen Umkehrpunkt, wo es wiederum ja, negative Auswirkungen hat, wenn man zu
Also was
viel.
ich zum Beispiel schon merke, ist, dass die Tatsache, dass ich jetzt ja unfreiwillig losgelassen habe, also ich glaube, ein Teil von mir hat gebraucht, loszulassen, ein Teil hat natürlich sofort losgelassen, weil im Sinne von, du kannst jetzt einfach nicht weitermachen, so. Aber das Loslassen hat schon dazu geführt, dass viele Sachen, mit denen ich irgendwie das ganze Jahr über rumlaboriert habe, hier was, da was, ist alles weg. Und es ist so, ich habe dann immer gedacht, oh, wann wird das wohl? Und jetzt hast du hier eine Dehnübung gemacht. Und interessanterweise glaube ich, dass viele Sachen einfach auch durch eine Überfokussierung und ein sehr starkes Festhalten an dem, was man gerne möchte, entstehen. So, weißt du? Also ich glaube, dass, ja klar, Achillessehne habe ich das Problem hier und dann habe ich das Schulterproblem und das Knieproblem und so. Und das kann man bestimmt noch alles muskulär nochmal sich anschauen und funktionale Gymnastik machen und und. Ich glaube aber, dass bei vielen eben auch der Überfokus, das Festhalten, das sich sehr hineinbegeben wollen und müssen, dazu führt, dass eben auch Spannungen im Gesamtsystem sind.
Definitiv, und oftmals braucht es auch Veränderungen, um das System auch wieder zu verändern. Also wenn wir irgendwo
Genau.
Probleme haben, werden wir die Probleme nicht lösen, indem dass wir so weitermachen, wie wir es immer gemacht haben. Die sind
Und
vielleicht
ich hatte
die,
das
ja.
ja, ich hatte das ja in den Folgen, glaube ich, davor auch schon gesagt, so natürlich war das ein Bruch und ich habe, also im wahrsten Sinne, so, also ein Bruch ist ja ein Bruch. Also manchmal, jetzt kann man sagen, oh, jetzt übertreibt aber mal nicht in der Interpretation, aber manchmal werden ja Dinge gezerrt oder gedehnt, so, und wenn man das im übertragenen Sinn sieht, so, okay, was dehnt sich hier gerade, also was wird gerade überdehnt, so, ne, welcher Glaubenssatz oder welches Muster, vielleicht auch welche Sichtweise auf das Leben. Und für mich, ich habe das schon wörtlich genommen, das war ein Bruch. Und ein Freund von mir ist gestern Vätternrund, nicht gestern, sondern am Freitag Vätternrund gefahren, also das Radrennen in Schweden, dieses 300 Kilometer Radrennen. Das ist also also wer es kennt, der kennt es, und wer es nicht kennt, der kennt es jetzt. Also Vätternrund ist so, das ist ein großer See in Schweden, der Vätternsee, und da gibt es einmal im Jahr ein Radrennen, was um den See geht, und das ist 310 Kilometer lang. So, es ist so ein bisschen wie die Mecklenburger Seenrunde, das ist ja hier so in Norddeutschland, die haben das auch abgekupfert aus Schweden. Und das Rennen ist halt einfach krass, weil der Witz war, oder die Idee dahinter war eigentlich, dass du abends ab 8 Uhr starten kannst. In Schweden um diese Zeit. Wir haben jetzt Midsommer demnächst, das heißt, die Nächte sind ganz kurz und du fährst einfach um diesen See rum und es ist ein Riesengaudi. So ist das mal entstanden. Und mittlerweile ist das natürlich jetzt über die Jahre total professionalisiert, eben auch, weil es so viele Rennveranstalter gibt. Und es ist alles wahnsinnig durchorganisiert und es ist eine riesige Maschinerie. Und er hatte mich gefragt, ob ich mitfahre, und ich hatte dann, konnte mich nicht entscheiden. Und ja, dann kam irgendwann der 1. Mai und dann war klar, ich kann das Rennen nicht mitfahren. So. Und gestern telefonierten wir und er meinte irgendwie nachts, und es hat die ganze Zeit eh ein bisschen genieselt, und er ist abends um 8 gestartet und ab 2 Uhr morgens fing es halt an zu pissen ohne Ende. Und er ist quasi die restlichen 150 Kilometer nur im Regen gefahren. So, und das war ganz furchtbar. Und ich habe dann nur für mich nochmal so nachgedacht, ja, Fabian, es ist ein Bruch. Also du hast bis dato, ich habe das Jahr bis zu meinem, also das Jahr, bis das jetzt passiert ist mit dem Unfall, natürlich auch sehr danach ausgerichtet, okay, wie oft gehst du in den Kraftraum? Wann schwimmst du? Welches Rennen ist wann? Wann machst du das? Wann machst du das? Und jetzt plötzlich merke ich so, ja, was könntest du denn jetzt eigentlich stattdessen machen? So, also mir wird nicht langweilig, ich mache jetzt viele andere Dinge. Nur ich finde, so ein Bruch im wahrsten Sinne des Wortes gibt dir immer auch die Möglichkeit, nochmal natürlich unfreiwillig initiiert zu schauen, will ich das eigentlich so weitermachen? So, und ich glaube, dass ich immer Radfahren werde und immer, ja, ich will nicht sagen Triathlet, doch, ich glaube, ich werde immer weiter Triathlet sein. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal darüber nachdenken, ob ich vielleicht auch wieder anderen Dingen Raum gebe. So, ne? Also ich bin jetzt niemand, der von Ironman auf High Rocks wechselt oder von Ironman auf Langstreckenradfahren. Aber ich habe gemerkt, so viele Themen spülen plötzlich, werden in mein Leben gespült. Ich überlege, ob ich wieder mit Windsurfen anfange. Gut, das ist jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen schwierig, aber im Sommer in Schweden und in Norddeutschland geht das schon gut. Und das, von daher finde ich, ein Bruch ist immer auch eine Möglichkeit, nochmal zu gucken, so was hat vielleicht jetzt aufgehört und fängt neu an.
Gehe ich zu 100% mit. Ich glaube, da sitzen wir beide gerade im gleichen Boot. Also ich überlege, habe ähnliche Gedanken und sage, okay, was ist es nur wert? Was will ich nur machen im Triathlon? Will ich vielleicht irgendwie andere Herausforderungen, wie vielleicht mein Xterra oder wie auch immer? Und genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, hinterfragen. Hinterfragen auch von Veranstaltungen zum Beispiel. Es findet bei mir gerade momentan mehr als je zuvor statt. Also wir haben jetzt die FIFA-Weltmeisterschaft in der USA oder in Nordamerika generell. Und da stehen ja auch die Ticketpreise krass irgendwo in den Medien und in der Kritik. Also, ich weiß nicht, was das normale Tickets, glaube ich, $200 aufwärts und teilweise $2000 und irgendwie dynamisches Pricing nach oben hin und also total irre. Und das, ich würde sagen, ähnlich, aber es ufert ja auch bei uns gerade im Triathlon ziemlich aus. Also da ist ja auch Dynamik zu sehen und zu spüren, gerade im Geldbeutel zu spüren, dass, was jetzt mal die Veranstaltungen betrifft, dass das ja krass teuer wird. Also Mitteldistanzen 600, 700 € mittlerweile.
Also gut, dass du das ansprichst, aber hast du das gesehen? Also ich hatte ja mal so überlegt, also zum einen musst du dich jetzt ja schon teilweise, nein, nicht teilweise, sondern du musst dich ja mehr oder weniger exakt ein Jahr vorher entschieden haben. Also kurz nachdem das Rennen gelaufen ist, mach die Anmeldung auf und dann hast du im Zweifel bei einigen Veranstaltungen, ich weiß nicht, Valencia oder so ist, glaube ich, auch schon wieder zu. Also du hast dann 1, 2 Tage Zeit. Hamburg ist, glaube ich, auch schon wieder fast zu. Das ist das eine, also dass du dich jetzt entscheiden musst, was du nächstes Jahr im Sommer machen willst. So. Und das zweite ist, also 600 € für eine Mitteldistanz? So, Und wo ich dir jetzt gerade, wo ich das jetzt gerade so provokativ formuliere, nee, ich finde schon, dass das gerechtfertigt ist. Ich sage dir auch warum. Weil ich habe Leute, die regelmäßig auf Festivals gehen oder auf Konzerte und keine Ahnung, wenn man da auch für irgendein Ed Sheeran-Konzert 300 € für eine Karte bezahlt, da bist du 1,5, 2 Stunden, finde ich das schon gerechtfertigt, wenn du für eine Mitteldistanz, wo wirklich viel, viel Erlebnis dran hängt, schon, finde ich das schon gerechtfertigt, wenn du dafür entsprechend Geld bezahlst. Was ich halt schwierig finde, und das war auch so die Rückmeldung aus Schweden bei dem Vätternrund, wenn das einfach nur noch so eine Massenabfertigung ist. Und viele Sachen aus meiner Sicht sterben halt. Also früher gab es Nudelpartys. Also gibt es die noch? Ich glaube nicht, oder?
In Rot, glaube ich, gibt es das noch.
Ja,
Ja,
gut.
St. Pölten auch noch. Ja.
Aber
St. Pölten war es auch noch.
St. Pölten war ja Challenge dieses Jahr. Das ist ja
Ja.
nächstes Jahr auch wieder 73. Und ich
Ja,
weiß,
dann Ende. Dann
so
kostet
und
das doppelt und dreifach und das gibt es nicht mehr.
so
Ja,
und
ist wirklich so.
bei vielen Rennen, wo ich jetzt halt war, und ich war letztes Jahr nochmal in Elsinore in Dänemark, das ist jetzt auch am Wochenende, glaube ich, und in Schweden in Jönköping. Ja, du gehst dahin, du holst deine Nummer, also dein Rucksack mit 3 Sachen ab. Da sind irgendwie ein paar Startnummern, also ein Blatt mit Aufklebenummern drin, und das war's dann am Ende so. Und dann checkst du dein Rad an, gehst morgens zum Start. Also ich finde, das ist alles maximal reduziert, und das finde ich halt sehr schade, weil der eigentliche, und klar, man denkt sich viele Gimmicks aus. Das war jetzt in Jönköping so, dass man in der Wechselzone, nee, quasi morgens zum Schwimmstart, bist du über so eine Zeitmessmatte gelaufen, und dann kurz danach war dann ein Bildschirm, wo dann stand: Herzlich willkommen, Fabian, viel Erfolg für dein Rennen. So, das fand ich
Geil.
ganz,
Ja.
so ganz nett gemacht, ne? Oder dass du im Nachgang, weiß ich nicht, da irgendwo so einen Ort hast, wo du Fotos machen kannst, oder kannst mit deiner Familie chatten oder dein Handy da einklemmen oder so. Alles nett. Aber ich finde es einfach schwierig. Und was ich noch schwieriger finde, also wenn ich einkaufen gehe, dann steht im Regal ein Produkt, und da steht ein Preis dran, 1,29 € für 1 Liter Milch. Und da steht nicht dran, 80 Cent plus Mehrwertsteuer plus Verwaltungsgebühr plus Kassengebühr plus Lagergebühr plus Zustellkosten plus irgendwas. Und ich denke mir so, was soll das? Also, der Preis ist doch 600 € für das Rennen. Jetzt in Mallorca hatte ich es nachgeschaut. Und dann steht da aber, das Rennen kostet eigentlich nur 440 plus Tax plus halt Processing Fee oder Handling Charge oder so. Was soll das sein? Was soll eine Handling Charge sein? Also,
Ja.
und
Es, genau wie du sagst, es ist ja für ein B2C, also Business to Customer, was ja die Events sind. Also es sind ja alles Privatpersonen. Wenn es jetzt B2B wäre, dann sagst du, okay, da muss ich keine Umsatzsteuer ausweisen und so, das ist ein anderes Thema. Aber genau wie du sagst, es sind 470 € jetzt zum Beispiel bei Ironman 73 Mallorca. Aktuell 470 € General Entry, dann
okay.
Processing Fee 68 € und VAT. Also VAT ist ja Umsatzsteuer. 98 €. Also kommen einfach nochmal 150, 160 € kommen dann nochmal oben drauf an die 470 € und das ist
Also
halt
ein Drittel,
schon,
ja.
ja genau, schon spannend. Also auf der anderen Seite sagst du, okay, es ist transparent in gewisser Art und Weise, weil der Veranstalter könnte im Endeffekt auch hergehen und sagen, es kostet 637 €, Punkt, aus, Ende. Und wie sich die Kosten zusammensetzen, ist ja dann auch wieder wurscht, mehr oder weniger, weil es ändert ja für den Kunden nichts, aber es sieht halt schon komisch aus und du fühlst dich als Kunde dann in erster Linie mal verarscht. Auf der anderen Seite, das, was du angesprochen hast, also ich will mir da gar kein großes Urteil erlauben, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, weil du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer, wir müssen beide Rechnungen schreiben, wir verlangen beide für unsere Leistungen auch Geld, für unsere Zeit und Expertise verlangen wir Geld. Und hier ist es nichts anderes. Also der Veranstalter, wie auch immer das ist, der hinter der Ironman-Veranstaltung steht, der muss ja auch irgendwo seinen Unterhalt verdienen. Der macht das ja auch nicht für lau. Also das dürfen wir, finde ich, oft immer nicht vergessen. Nur weil für mich als Athlet, wie gesagt, wir sind ja B2C, also es ist ja, Customer ist ja privat. Nur weil es mein privates Vergnügen ist, mein Hobby ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir anders kein Geld damit verdienen darf. Das verstehen viele oftmals dann auch gar nicht so wirklich, dass da wirklich Menschen dahinter stehen, die davor leben müssen und da ein ganzes Jahr irgendwie damit verbringen, solche Rennen zu veranstalten. Und das ist ja mittlerweile auch so hochkomplex geworden. Schauen wir uns Challenge Rudern, da haben wir halt ein paar Einsichten. Es sind ja mittlerweile 10, 15 Vollangestellte, Festangestellte. Ich sage, ja, die müssen und wollen ja auch irgendwo bezahlt werden. Und das ist halt schon was, wo man dann natürlich auch Step by Step auch wieder versteht, okay, die Kosten sind halt enorm. Auch die Straßensperrungen, Auflagen, Evakuierungen, was auch immer da mit sich kommt, Das sind ja wirklich krasse Auslagen und deswegen sage ich, ich kann es schwer irgendwie rückwärts rechnen und sagen, ist es gerechtfertigt oder nicht? Darf sich der CEO von der Firma, darf sich der wirklich so viel Geld auszahlen oder nicht? Das ist ja, meine Güte, wir haben es selber in der Hand, entweder unterstützen wir es oder unterstützen wir es nicht. Und abschließend nur ganz kurz, ich glaube, es ist nur so ein bisschen ein Problem in unserem eigenen Kopf, dass wir immer wieder uns verarscht fühlen oder also als Kunden auch verarscht fühlen oder uns auf den Schlips getreten fühlen, wenn es eine Preiserhöhung gibt. Klar, es wird selten irgendwie was günstiger, aber ich rede jetzt mal hier bei mir in der Region Ingolstadt und es wird Frankfurt auch nicht anders sein. Ich sehe es nur aus meiner Bubble und ja, es gibt andere Regionen in Deutschland, dafür kann ich jetzt nicht sprechen. Ich spreche per se für Ingolstadt. Was wir da mit IG Metall in der Automobilindustrie, die hier stark vertreten ist, ständig an Lohnerhöhungen haben. Und ich sage, ja, die Löhne werden ja auch mehr, also werden die Kosten auch mehr und die Mieten mehr und alles Mögliche mehr. Also von dem her, wir dürfen uns nicht immer beschweren, weil wenn wir uns die Kosten, die Löhne anschauen von 1980 zu 2026, dann haben wir damit sicher eine extreme Preissteigerung oder eine extreme Steigerung. Das Geld muss ja auch wieder
Und
irgendwo erwirtschaftet werden.
ja, und also ich nochmal, also natürlich finde ich das auch irgendwie, wie finde ich das? Ich glaube nochmal, ich kann, man kann das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. So. Also per se finde ich den Preis, ich will nicht sagen gerechtfertigt, aber nachvollziehbar. Also ich sitze jetzt hier am Tisch und habe keine Schuhe an, aber wenn ich jetzt mal in meine Garderobe schaue, dann stehen da Schuhe der Marke Nike und der Marke Adidas und der Marke Saucony. Und also jeder, der in diesem Segment, oder ich meine, das kann man wahrscheinlich auch googeln, aber ein paar Nike Air Max, keine Ahnung, 90 oder 97, wie auch immer diese Modelle heißen, die kosten halt 150, 180 Euro. Und wenn du dir anschaust, was die im Einkauf kosten, dann ist das wahrscheinlich ein Bruchteil oder nimm eine Jeans oder ein Pullover. Und insofern finde ich das irgendwie immer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, so ja, Iron Man und so. Klar, das ist eine Firma, die wollen Geld verdienen
Ja,
und Punkt so. Und
ich
jeder,
muss es ja
der
nicht unterstützen.
So, und jeder, der, egal ob du ein Auto mit Stern kaufst oder eins der Bayerischen Motorenwerke oder ein VW, das Auto wird ja auch nicht zum Selbstkostenpreis verkauft. Also ich meine, so, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, dass ich nach wie vor glaube, dass Iron Man einfach nicht gut aufgestellt ist. So, also wenn ich mir Felix angucke und damit, das sage ich nicht, weil wir eine Folge mit ihm gemacht haben oder weil ich Sympathie für Rot hege, sondern ganz unabhängig davon, ich finde, dass Rot sich einfach immer viel Mühe gibt. Sie reagieren an den richtigen Stellen, als das jetzt in Hamburg war mit diesen Nägeln auf der Straße. Sie machen ein Video dazu, sie machen viele Dinge transparent, sie gehen auf Kundenwünsche ein oder sie machen Umfragen. Ich glaube auch übrigens, dass Felix, so hatte er das ja auch gesagt, dass er alle Rückmeldungen, die in diesen Umfragen kommen, dass er die persönlich liest. So. Und ich glaube, bei Iron Man ist halt, und das ist das, die Krux eines Großkonzerns, ist keiner mehr so richtig zuständig. Alle so ein bisschen, aber niemand so richtig. Und eine Veranstaltung ist zwar regional getragen, aber sie gehört halt einfach, gut, da kenne ich mich jetzt nicht aus, es gibt ja auch Lizenzrennen, aber viele Veranstaltungen sind Ironman-Rennen und da fühlt sich halt niemand, glaube ich, so richtig zuständig. So nach dem Motto, warum sollten wir das jetzt machen? Und nach wie vor, ich glaube, dass sie viel Potenzial auf der Straße lassen, weil sie die Menschen nicht richtig mitnehmen und weil sie eben, ja, einfach Dinge gestrichen haben, die viele Athleten haben wollten. Ich glaube, dass eine Pasta-Party, das war immer ein wichtiges Event. So, das war einfach mir auch wichtig, dass so, hey, it's Race Week und ich gehe da hin und. Und ja, von daher, auf der anderen Seite sage ich ja, also der Preis ist aus meiner Sicht gerechtfertigt und gleichzeitig guckst du natürlich drauf und denkst, wie jetzt für das Rennen soll ich Langdistanz 900 Euro bezahlen? Ja, was
Ich
ist,
glaube,
wenn
es
du ein.
ist, ja, ich glaube, es ist nur ein Problem für uns im Kopf, weil es halt vor ein paar Jahren nur 300 kostet hat. Und jetzt kostet es auf einmal das Doppelte. Und das ist ja ähnlich, fangen wir im Kleinen an, finde es ist nur ein bisschen leichter nachzuvollziehen. Schauen wir uns mal einen Friseur an. Also, ich weiß nicht, wie wir irgendwo 10, 15 Euro bezahlt haben. Also, da hat man Euros, da war nur ein Kind, da hat man schon Euro. Also, irre, wenn du da überlegst, die Person, die schneidet jetzt für 20, 30 Minuten einen Herrenhaarschnitt und verlangt 15, 20 Euro. Also wie soll das wirtschaftlich tragbar sein? Und der normale Angestellte tut sich vielleicht gerade schwer mit so einer Rechnung, aber wenn du da Mehrwertsteuer abführst, wenn du da Miete, wenn du da Geräte irgendwie abbezahlen musst oder Mieten für Geräte zahlen musst, Leasingverträge hast, Mitarbeiter hast, für dich einen Lohn hast, für die Mitarbeiterin einen Lohn hast, Irgendwo vielleicht einen Gewinn, Rücklagen etc. Wie soll das funktionieren mit einem Lohn, wenn man es hochrechnen würde von 40 € sage ich jetzt einmal in einer Stunde? Das kann nicht funktionieren. Und dann sind es aber erfahrungsgemäß auch genau die Menschen, die brutto, sagen wir netto irgendwo von 4, 5, 6.000 oder mehr haben, genau die sind dann, die sich beschweren und sagen, zahle ich 30, 35 € für eine halbe Stunde Haarschneiden. Ja,
Ja.
es ist halt so, du verlangst für deinen Ingenieurslohn, bekommst du 150 € in der Stunde.
Richtig,
Also,
ja.
und du hast aber nur die Einkommensteuer und Soli und etc. Sozialabgaben abzugeben. Also, das ist halt schon was, wo ein bisschen das Verständnis auch fehlt und weil wir es halt früher es anders gehabt haben und wir aber auch mal berücksichtigen müssen, dass wir halt einfach logischerweise mehr verdienen als vor 20, 30, 40 Jahren. Also auch das hat sich ja stark verändert.
Also wie gesagt, ich bin, also wir kamen ja über dieses Thema Bruch dahin, so, und dass man das nochmal hinterfragt. Und natürlich ist die Preisgestaltung eine Frage, die ich mir stelle, und überhaupt die gesamte Szeneentwicklung und auch die Frage, ob ich mich dem noch weiter so hingeben möchte und ob es die Welt, also ne, ich hatte das ja, glaube ich, in der vorletzten Folge mal gesagt, dass ich ja auch so mich ein bisschen herausgentrifiziert fühle, im Sinne von, so wie ich ja früher trainiert habe und wie ich das alles gesehen habe, das ist irgendwie gar nicht mehr en vogue. So, ich meine, wenn du dir jetzt mal, auch das, ich kriege ja regelmäßig dann irgendwelche Newsletter, was es nicht alles wieder an neuen Verpflegungsprodukten gibt. Und dann gibt es, ja gut, jetzt werden die Leute wissen, welches Produkt wir meinen. Und ich benutze es ja auch selber und ich finde das auch okay. Aber es gibt Fast Carb und Slow Carb und das Ganze als Heat und als Normal und Race Carb und Power Carb und 1 zu 0,8 und das Ganze als Gel und als Konzentrat und als Riegel. Und ich denke mir so, ey, früher gab es halt einfach Powerbar in drei, vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Riegel, die hast du zerschnitten aufs Oberrohr geklebt, die gab es in Schokolade, Banane, ich glaube so Meerfrucht und noch irgendwas und das war's. Und ja, Fabian, was möchtest du mir jetzt sagen? Nix, also einfach nur, dass das mit der Zeit gehen natürlich auch. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja, vielleicht gehe ich langsam mit der Zeit. Also im Sinne von, vielleicht drifte ich langsam aus der Szene raus und vielleicht werde ich auch gar nicht mehr so lange in diesem Sport so aktiv sein, wie ich das möchte. Oder vielleicht werde ich, also ich habe ja noch einen Platz für Kopenhagen dieses Jahr. Das war ja mein Rennen. Jetzt ist es, also ich hätte, selbst wenn ich ihn abgesagt hätte, hätte ich, glaube ich, ganz wenig zurückgekommen. Ich verschiebe das jetzt auf nächstes Jahr, halt mir aber dann offen, was nächstes Jahr passiert. Also ich habe mich jetzt ja quasi dann, ich entscheide mich ja jetzt für etwas, was dann in 14 Monaten stattfindet. Das kann ich ja jetzt noch überhaupt nicht sagen. So. Und ich würde gerne nochmal, auch wenn wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit haben, auf ein Thema kommen, was mich in den letzten Wochen auch bewegt hat. Und ich glaube, was viele Athleten bewegt. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du ab und zu wütend bist.
Gute Frage, ob ich wütend bin.
Ob du wütend
Das
bist.
war jetzt kein Fehler in der Aufnahme, sondern ich war jetzt wirklich einfach still und nachdenklich. Bin ich wütend? Im generellen Kontext würde ich sagen, klar kommt es vor, also wäre es gelungen, ich wäre noch nie wütend gewesen, aber es ist jetzt keine Emotion, die ich oft und regelmäßig spüre, würde ich
Okay.
sagen.
Also, weil ich schon festgestellt habe, dass ich in meinem Leben oft wütend war und dass ich auch in der Zeit jetzt, natürlich bin ich traurig und bin ich enttäuscht nicht, also enttäuscht im Sinne von, ich bin enttäuscht, so, ich hatte mir das anders vorgestellt, die Saison, aber ich merke, oder ich habe das jetzt zum Anlass genommen, nochmal nachzudenken, ich merke natürlich auch, dass ich wütend bin. Warum? Weil Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, ne, ich bin wütend so nach dem Motto des, hä, was soll denn das jetzt? So, ich wollte jetzt weiter trainieren und ich wollte jetzt noch das Vorbereitungsrennen machen und dann wollte ich dies und das und dann wollte ich nach Kopenhagen fahren. So, das geht jetzt halt nicht. Und als ich mich mit dem Thema Wut dann so ein bisschen beschäftigt habe oder das so reingefühlt habe, habe ich gemerkt, dass ich schon oft auch wütend war, auch im Training. Also nicht im Wettkampf, aber dass Wut schon auch ein Teil meiner Vorbereitung war. Ich war zum Beispiel auch, also ich kann das differenzieren, ich war zum Beispiel auch die Zeit, wo ich mir habe Trainingspläne schreiben lassen, du wirst jetzt lachen, aber ich war echt wütend auf meinen Trainer. Ich bin von der Trainingseinheit zurückgekommen und habe gedacht, was soll denn das? Das passt, funktioniert alles überhaupt nicht so nach dem Motto, ja, ich soll so und so laufen, ja, aber ich bin jetzt schon mit dem Puls viel zu hoch. Oder wie, obwohl ich jetzt schon so langsam bin, noch langsamer geht es ja gar nicht. Oder so, und wie ich dann auch nochmal so reflektiert habe, habe dann nochmal in so alte Strava-Aufzeichnungen geguckt, wo man dann ja so einen Kommentar rein, nee, nicht Strava, sondern Training Peaks. Und wo ich dann reingeschrieben habe, ja, sorry, hat so nicht funktioniert und sehe ich anders oder kann ja nicht gehen oder so. Also wo ich ja offenbar viel Wut empfunden habe. So, also jetzt erstmal auf den Trainer, beziehungsweise indirekt wahrscheinlich auch auf mich, so nach dem Motto, wenn es das ist, was du von mir willst, dann scheine ich offenbar zu blöd zu sein, weil es funktioniert nicht.
Ja, zwei Fragen. Ist es per se so, dass man Wut auf eine Sache hat oder Wut auf eine Person hat?
Sowohl als auch, ich glaube, dass die Wut, die wirklich dahinterliegende Wut, immer noch eine, also dass hinter der Wut immer noch etwas anderes liegt, nämlich ein Gefühl oder eine Emotion, dass du gerade disconnected bist oder dass du gerade die Kontrolle verlierst oder dass du vielleicht nicht dazugehörst, so, weißt du?
Ja, du hast ganz was Wichtiges gesagt und darauf will ich heraus. Also wir haben Wut, haben wir immer auf etwas, auf eine Person oder auf ein Thema, auf ein Ding, sage ich jetzt mal. Und du hast gerade was von Kontrolle gesagt. Gibst du die Kontrolle und die Verantwortung ab, wenn du wütend bist? Die Verantwortung und die Kontrolle über dich selber. Ist das nicht einfacher? Das ist bloß mein Gedanke gerade. Du darfst gerne kommentieren.
Ja.
Ist es nicht zu einfach zu sagen, ich bin jetzt wütend auf etwas oder auf jemand, um die Schuld jetzt auch nicht unbedingt bei mir zu suchen?
Ah, okay. Ja, also ich glaube, die Wut ist in diesem Falle ein Signal für dich, dass irgendetwas gerade nicht entlang deiner Erwartung oder vielleicht deiner Struktur läuft. So,
Genau.
ich
Und
werde ja
dann.
wütend, weil du vielleicht gerade, also du schreibst mir jetzt einen Trainingsplan, so nach dem Motto, und die erste eine läuft ganz gut und die zweite läuft halt und die dritte und die laufen alle total schlecht. Also es passiert überhaupt nicht das, was wahrscheinlich, oder warte mal, also auf jeden Fall, es passiert etwas, was ich so nicht erwartet habe. Und dann bin ich einfach wütend. So, ich bin wütend, also jetzt nicht ich, sondern doch ich, also oder Mann vielleicht. Man ist wütend, weil man sich denkt so, hä? So, es ist der Kampf, glaube ich, gegen etwas, was schon lange Realität ist.
Ja, aber du hast ja deine Realität selber in der Hand. Du kannst sie ja gestalten, kein anderer. Selbst wenn dir dein Trainer schreibt, Fabian, trainier heute das, mach die Intervalle so, mach es so, ist es ja immer nur deine freie Entscheidung, wie du das umsetzt, wie du dich vorbereitest, wie du es durchführst, etc. pp. Das heißt, du hast ja immer die Verantwortung über dich selber. Und sobald du aber wütend auf deinen Trainer bist, gibst du doch eigentlich die Verantwortung an deinen Trainer und sagst, ja, er ist jetzt schuld, dass es mir schlecht geht.
Ja, genau. So, was hat er sich jetzt dabei gedacht? Und
Ja.
es ist quasi, du kämpfst gegen etwas, was schon lange Realität ist. Das wäre so, als wärst du wütend auf das Wetter. Weißt du?
Genau, ja,
Ich
aber es sind Leute wütend aufs Wetter.
bin jetzt sau wütend auf das Wetter, so dass es jetzt schon wieder regnet. So, also du bist ja nicht enttäuscht oder traurig, sondern du bist wütend. Wieso ist das Wetter jetzt so scheiße? Ja, warum bist du denn wütend? Weil etwas entgegen deiner Erwartung läuft und du eben nicht, und ich glaube, das Pendant ist, das, weil du eben nicht in der Lage bist, es zu akzeptieren. So nach dem Motto, ja, es ist jetzt halt so. Also ich kann es jetzt nicht ändern. Es ist ja eh schon Realität. Und es geht ja auch jetzt nicht darum, es gleich schön oder toll zu finden, sondern es erstmal zu akzeptieren. Also die Einheit war offenbar so geplant und Fakt ist, dass sie aber so jetzt sich in der Realität zeigt.
Ja, und
Okay.
das ist der Grund, warum ich die Frage vorher mit Nein beantwortet habe, weil ich schon im Leben immer versuche, die Verantwortung nicht abzugeben. Gelingt mir mit Sicherheit nicht immer, deswegen habe ich gerade das Wort versuchen verwendet, weil es gelingt mir mit Sicherheit nicht immer, aber ich strebe schon danach, dass ich die Verantwortung über mein Handeln, über mein Glück, über meine Emotionen, dass ich die selber bei mir behalte. Es ist kein anderer Mensch, ist nicht mehr meine Partnerin, ist für mich verantwortlich, dass es mir gut geht, sondern da bin ich selber dafür verantwortlich.
Also und ich glaube, dass es natürlich irgendwie eine Verletzung des eigenen Selbstbildes ist. So, ich habe ein Bild von mir oder von dem Lauf der Dinge oder von dem Ergebnis, was ich angestrebt habe. Und die Verletzung dieses Bildes führt halt dazu, dass ich dass ich wütend werde. Natürlich,
Ja.
ne, wir haben ja auch andere Punkte, wo man, also, dass du wütend wirst, wenn Grenzen überschritten werden, also jemand irgendwie in deine Sphäre eintritt und du dich nicht ausreichend schützt und du dann irgendwann wütend wirst, weil du merkst, ey, das wird mir jetzt aber gerade alles hier ein bisschen, hör mal, weißt du, so, ne, dass du, da, aber ich glaube, Wut auf sich selbst und Wut auf den Trainer sind schon zwei relevante Parameter und ich glaube, dass. Also das ist das, was ich aus meiner Arbeit mitnehme. Und nochmal, ich kann es nachvollziehen, weil ich selber an mir auch merke, dass viele Athleten auch wütend auf sich selbst sind, weil sie die Entwicklungssprünge nicht machen, die sie machen wollen, weil sie vielleicht nicht so diszipliniert sind. Also viele, die sich ja dann auch selbst bestrafen, indem sie sich dann noch mehr zum Training zwingen oder ihr Essen versuchen zu kontrollieren, ihr Gewicht versuchen zu kontrollieren. Also Wut auf sich selbst, nicht der zu sein, der man sein möchte oder vielleicht nicht der zu sein, von dem man denkt, dass man dieserjenige welche sein müsste, damit man akzeptiert, geliebt, angenommen, eingebunden ist.
Ich formuliere es jetzt sehr hart.
Ja,
Für
bitte.
mich sind wütende Menschen Verlierer, Loser.
Wütende Menschen sind ver. Oh, das ist eine harte These.
Das ist
Ich.
hart, aber ich begründe es ganz kurz,
Ja.
um mich für die Aussage nicht recht zu fertigen, aber um den Gedankengang zu verständlicher zu machen. Heißt ja nicht, dass du im kompletten Leben jetzt ein Loser bist mit der Aussage. Aber punktuell bin ich der Meinung, wenn wir irgendwo die Erwartungen von uns nicht erfüllen oder wir eben halt die Verantwortung abgeben für ein Problem und die Lösung nicht suchen, sondern eher jammern und wütend sind, dann ist es doch eher was, wo ich sage, okay, ein Verlierer, der jammert und der hat die wütende Emotion in sich und sucht vielleicht die Schuld auch woanders, bei wem anders. Und ein Gewinner oder ein Gewinnertyp, der sagt, okay, es passt irgendwo was nicht, ich habe vielleicht sportlich keinen Fortschritt, was muss ich ändern? Wo hängt der
Okay.
Fehler? Also lösungsorientiert zu sein oder halt einfach so in
Ja.
die Opferrolle zu gehen.
Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich würde gerne noch eine Lanze dann brechen für wütende Menschen, vielleicht auch, weil ich selber einer
Ich
bin
bin es doch
oder war
selber auch
oder.
hin und wieder.
Ja.
Also, es ist ja
So,
nicht so, dass ich
aber
sage, ich wäre nie wütend und ja.
ich würde gerne eine Lanze für die Wut brechen. Ich glaube, dass es uns einfach anzeigt, dass also ein wütender Mensch ist ein Mensch in Not. Also ganz übergeordnet formuliert. Es ist ein Mensch in Not, weil er etwas erlebt, was er nicht akzeptieren kann oder was er vielleicht nicht gestalten oder steuern kann. Das heißt, ein wütender Mensch ist erstmal ein Mensch in Not. Und ja, du, vielleicht hast du recht, also ich würde es gerne so münzen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Verlierer, sondern es ist ein Mensch in Not, der auf der Suche ist nach einer Lösung, nach einer
Genau, ihm fehlen
Akzeptanz
die
vielleicht.
Tools. Ihm fehlen die
Ihm fehlen die Tools.
Tools,
So,
eine Lösung zu
und,
finden.
ne,
Ja.
und man kennt das ja auch bei kleinen Kindern. Also ich weiß das ja selber, dass ich als Kind manchmal wirklich, meine Mutter meinte mal zu mir, dass ich manchmal einen hochroten Kopf hatte, wenn mir Sachen nicht geglückt sind oder irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Und Wut ist dann natürlich das Fehlen der eigenen Regulationskompetenz, das jetzt so hinzunehmen, dass, keine Ahnung, dass das Bild jetzt nichts geworden ist oder du über den Rand rausgeschrieben hast oder so. Das ist ja, und da wird ja dann ein Schuh draus. Also
Ja.
derjenige, der wütend ist, der offenbar notleidend ist, ihm eine Kompetenz an die Hand zu geben oder vielleicht die Möglichkeit zu geben, in eine Kompetenz reinzugehen, die da heißt, so das jetzt zu akzeptieren oder das jetzt so, dass die Wut dann irgendwann verbrennt. Ja, so.
Ich denke, das ist halt ein ganz ein wichtiges Medium, das zu verstehen, wenn jemand wütend ist, dass der eigentlich Hilfe braucht, dass er eine arme Sau ist. Ich denke, da kann jeder jetzt relaten zu dem Thema. Wir fahren mit dem Rad im Straßenverkehr. Ein anderer Teilnehmer, Straßenteilnehmer in seinem Automobil fühlt sich da irgendwo auf den Schlips getreten, wenn der Rennradfahrer auf der Straße fährt, ob Radweg oder nicht, wie auch immer. Ich denke, wir haben alle schon so eine Situation gehabt, wo es mal irgendwo zu Aggressionen und wütenden Straßenteilnehmern oder Verkehrsteilnehmern eben halt kommt. Ich sage, ja, was, es ist ja nicht gerade mein Problem, wenn ich auf der Straße fähre, wir fahren mit dem Rad und sich das Auto hinter mir aufregt. Das
Ja.
ist sein Problem. Der Typ oder die Frau ist gerade wütend und ja, hat gerade irgendwo ein eigenes Problem. Der Person fehlt die Lösung zu dem Problem und die Person reagiert mit Wut und schiebt mir die Verantwortung zu, warum sie wütend ist, weil ich gerade vor ihr auf der Straße fahre und
Ja.
die Person jetzt nur 30 mit dem Auto hinterherfahren kann und nicht irgendwie 100. Und Das ist ja was, wo ich auch sage, es bringt doch nichts, hier mit Mittelfinger und mit Gestikulieren und Aufregen zu reagieren, sondern eher habt Mitleid mit den Personen. Es sind arme Menschen, die sonst vielleicht keine anderen Probleme haben, die sich über das aufregen oder vielleicht da ganz, ganz andere große Probleme haben und generell ganz, ganz viel Wut in sich tragen und Missgunst und wie auch immer. Deswegen tun mir die Menschen eigentlich nur leid, muss ich ehrlich sagen.
Und mir ist das eben aufgefallen, als ich mich jetzt so in der Zeit meines Nichtstuns damit beschäftigt habe, dass Wut schon auch eine gestaltende Kraft hat. Und vielleicht machen wir da nochmal eine weitere Folge zu, weil ich glaube, viele Athleten sind auch im Rennen wütend oder danach wütend auf sich, auf ihre Leistung, auf den Lauf der Dinge. Und ich glaube, dass Wut schon eine enorme gestaltende Kraft hat, dass sie aber auch sehr zerstörerisch und limitierend sein kann, wenn man sich dieser Wut halt zu sehr hingibt. Und da bleibe ich auch dabei, man kommt manchmal alleine da nicht raus. Du brauchst halt jemanden, der dir sanft die Hand auf die Schulter hält und sagt so, hey, guck doch jetzt mal bitte nicht weiter nach links, sondern guck doch einfach mal nach rechts, also bildlich gesprochen. Ich
Ja.
würde gerne, ich bin ja heute dran mit 5 Fragen. Und weil wir langsam zum Ende kommen und ich habe irgendwie mich entschieden, ich habe keine Lust auf, bist du lieber Pizza oder Pasta oder bist du lieber Hut oder Kappe? Du kennst mich, ich mag ja gerne etwas. Also es sind zwar jetzt nicht die Fragen, die du stundenlang beantworten sollst, obwohl sie wahrscheinlich das Potenzial haben, aber ich habe mir mal ein paar Fragen überlegt, die ich spannend finde. Und vielleicht magst du eine kurze Antwort geben. Es muss jetzt keine Einsatzantwort sein.
Schieß los, ich bin ready.
Welcher Niederschlag verfolgt dich bis heute, Nico?
Der Tod meiner Mom.
Okay.
Ganz simpel. Das wird immer Teil bleiben von meinem Leben und wird mir immer verfolgen, gewisser Art und Weise.
Okay, danke. Mit der Antwort hatte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Ich hatte erst welche Niederlage, aber ich hatte das dann nochmal umformuliert, welcher Niederschlag. Und insofern
Vielleicht
passt, ja.
hätte mir bei Niederlage vielleicht ähnlich geantwortet oder gleich,
Okay,
weiß nicht.
okay.
Das, ja, ist dann schon irgendwo ein Niederschlag, wenn du sagst, du verlierst eine nahestehende Person, deine Mutter, relativ früh. Klar, du willst gar nicht aufwiegen mit anderen Schicksalsschlägen. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die ihre Mutter irgendwo noch früher in der Kindheit verloren haben. Ich war da Gott sei Dank auch schon irgendwo Ende der 20er, also jetzt vor 3 Jahren ziemlich genau. Und von dem her, ja, hat man da schon nochmal ein anderes Mindset und eine andere Auffassung als jetzt vielleicht der Achtjährige, der seine Mutter nur anders braucht. Also deswegen, ich will es gar nicht irgendwie aufwiegen, aber für mich war es definitiv ein Niederschlag und ja, Niederlage war es, könnte es vielleicht gar nicht so betiteln als Niederlage. Sie hat vielleicht den Kampf irgendwo verloren gegen einen Krebs, war für sie vielleicht eine Niederlage. Aber auf der anderen Seite, ja, haben wir glaube ich auch schon gesprochen gehabt, ist ja Tod per se jetzt nicht immer was Negatives, kann ja durchaus auch einen lösenden Charakter haben, kann ja durchaus ja irgendwo in gewisser Art und Weise aber Schönes sein. Und da sind wir glaube ich bloß bei uns in der westlichen Welt und primär mal im deutschen Raum sind wir da auch eher negativ geprägt durch den Tod. Es gibt ja andere Kulturen, die feiern den Tod auch. Also die zelebrieren das auch wirklich und für die ist das auch Fest. Also immer eine gewisse Frage der Sichtweise, aber da ich ja im deutschen Raum aufgewachsen bin und die Werte ja vielleicht nicht 100% trage von uns Westeuropäern, aber zum größten Teil, ist es ja durchaus eher was negativ konnotiertes, ja, Niederschlag.
Total. Ich habe ja in den vergangenen Monaten auch viel mich mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit beschäftigt. Es ist schwer, wenn ein Mensch, ein nahestehender Mensch aus dem Leben tritt und einfach nicht mehr da ist. Und genau wie du sagst, also andere Kulturen feiern das. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre da besser mit sozialisiert worden. Ich habe gerade noch mal was zu Astrid Lindgren gelesen, deren Bücher ja hauptsächlich Pippi Langstrumpf und Brüder Löwenherz und so. Am Ende alles auch mit genau solchen Themen, ne? Pippi Langstrumpf, die ja keine Mutter hat und deren Vater ja weg ist und die Brüder Löwenherz und so. Die Brüder Löwenherz. Und manchmal denke ich auch, es wäre wirklich wohltuend, wenn man zu diesem ganzen Thema Vergänglichkeit eine ganz andere Einstellung hat. Ne? So wie du sagst, in anderen Kulturen ist es so, dass derjenige auf die Reise geht. Also er wird gefeiert, sozusagen, hey, du darfst jetzt gehen. Also wir wünschen dir alles Gute. Und warum habe ich die Frage gestellt? Weil ich glaube, dass jeder von uns diesen etwas hat, was ihn niedergeschlagen hat, und er hat sich da vielleicht auch von erholt oder ist davon aufgestanden, aber es verfolgt einen, und das meine ich gar nicht negativ, sondern ich glaube, es ist ein Begleiter, der immer da ist, den man immer mal wieder anschauen kann oder darf, ja.
Als du die Frage jetzt gestellt hast, war kurzzeitig natürlich also der Gedanke Niederlage, Niederschlag, irgendwo Portugal, DNF auch mit drin und so. Aber das war wirklich jetzt nur so ein kurzer Gedanke, weil am Ende vom Tag merke ich dann selber, und ich hoffe, weil ich gehe davon aus, auch der Rest der Zuhörer merkt es dann relativ schnell, dass das eigentlich total unbedeutend ist. Also auch wieder jetzt hart formuliert, vielleicht wird es eine harte Folge heute für den einen oder anderen, aber wer so ein sportliches Ereignis als Niederlage betitelt oder als Niederschlag, was ja, finde ich, schon nochmal mehr Bedeutung hat als eine Niederlage. Niederlage kann ich in einem 1:1-Duell, in einem Laufduell haben und sagen, okay, das war jetzt eine Niederlage, habe jetzt kurz verloren, aber triggert mich nicht großartig
Okay.
oder verändert jetzt mein Leben. Niederschlag ist vielleicht schon, assoziiere ich schon eher was Langwierigeres, was Emotionaleres, was Tragenderes. Und da finde ich, wird es fast kein Sportereignis geben, wo ich sage, das war jetzt ein Niederschlag. Also
Ja,
so
ja.
wichtig, finde ich, darf es eigentlich nicht sein für uns Sportler.
Drehe ich das um? Wo hast du dir selbst größte Geschichte erzählt im Sinne von, oder wo hast du für dich selbst Geschichte geschrieben? Die größte in deinem Leben.
Auswandern nach Südafrika, selbstständig werden, nicht nur unbedingt auf eigene Beine stehen, aber einfach mir und meiner Familie zu zeigen, hey, das klappt, ich kann das machen, also finanziell auch das machen, wo ich halt auch Spaß dran habe, und ich kann ein anderes Leben führen als das klassische 9 to 5. Bei mir ist es dann eher 9 to 6.
Ja.
Aber
Ja. Leute, mit 9 to 5, das wird nichts. Ich mache 9 to 6. Ja.
ich bin für die 4-Tage-Woche. Ich bin dafür, ja, aber schwer zu realisieren. Ja, nee, es ist einfach so das Leben, wie ich es die letzten Jahre gestaltet habe. Da bin ich sehr
Ja.
stolz drauf, ja.
Okay. Du merkst, die Fragen sind nicht easy.
Nee,
Aber du
ja,
hattest gesagt,
machen
dass.
Spaß, ja.
Welcher Teil von dir steht dir im Weg, wenn es darum geht, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, ohne dass ich sage, was das für ein Schritt ist, sportlich, privat, beruflich, wie auch immer? Welcher Teil von dir steht dir im Weg, wenn es um den nächsten Entwicklungsschritt geht?
Das Ego.
Okay.
Primär würde ich mal sagen, das Ego. Einfach Entwicklungsschritte fordern, finde ich, oft irgendwo das Thema, dass wir das Ego einmal hinten anstellen. Ich sage jetzt Thema Selbstständigkeit. Ich würde sagen, muss, aber es passiert sehr, sehr oft beim Schritt in die Selbstständigkeit, dass man vielleicht punktuell erstmal nichts verdient, weniger verdient oder vielleicht sogar erst einmal finanziert oder investiert. Das heißt, die finanzielle Unsicherheit, das ist, finde ich, schon was, wo man das Ego einmal irgendwo hinten anstellen muss und sagen, okay, ich verdiene jetzt erstmal weniger oder vielleicht auch teilweise gar nichts. Und ja,
Okay.
in dem Kontext zum Beispiel oder eben auch sportlich gesehen, wenn man sagt, okay, ich würde jetzt sagen, ich mache kein Triathlon mehr, dann wäre das schon auch irgendwo so ein Ding, ja, irgendwie stehe ich ja für Triathlon, irgendwie kennen mich die Leute auch für einen Triathlon, und das gewisse Ego dann nach hinten anzustellen und sagen, es ist mir aber egal, wenn ich keinen Bock mehr drauf hätte, dann will ich das irgendwann also durchziehen und mich nicht von meinem Ego leiten lassen und sagen, ich muss jetzt daran festhalten, weil wie auch immer.
Ich habe gerade die spontane Idee, ob wir mal eine Folge zum Thema Ego machen.
Ja, gerne.
Also.
Das können wir weiter ausführen. Wir
Ja, oh ja.
Triathleten, wir haben ja ein starkes und
Ich habe mit
großes
meinem Ego gar kein Problem. Also da bin ich wahrscheinlich auch einer der ganz wenigen.
Ego. Ja,
Ja.
natürlich, wir alle.
Wofür würdest du, ich glaube, so eine ähnliche Frage hatte ich schon mal gestellt, aber wofür würdest du dein jüngeres Ich um Nachsicht bitten, im Sinne von, du hattest vielleicht wenig Vertrauen oder warst zu hart, aber wofür würdest du dein jüngeres Ich um Nachsicht bitten?
Zielt es darauf ab, was ich meinem jüngeren Ich raten
Ja,
würde, anders zu machen?
also was, ne, was war vielleicht damals halt einfach drüber oder drunter, so zu wenig Emotion, zu wenig Vertrauen, zu viel Härte, zu.
Ich sag mal, Fürsorge für meine Mom in der schweren Zeit. Das
Okay.
war, glaube ich, punktuell Ja, was, aber da war ich auch gerade, das heißt, aber ich will es gar nicht rechtfertigen. War ich punktuell einfach auch in der Pubertät und
Ja.
sehr, sehr hormongesteuert mit Sicherheit,
Ja.
einfach viel am Party machen und andere Sachen als wichtiger gesehen und vielleicht auch die Dringlichkeit, sagen wir mal, in dem Kontext mit meiner Mom zum Beispiel auch gar nicht so wahrgenommen. Es war mir gar nicht so bewusst und im Nachgang einfach auch durch Reife, durch Älterwerden und durch den Punkt, dass meine Mom einfach auch nicht mehr hier ist, einfach das zu realisieren, dass man das früher einfach besser machen hätte können. Weniger egoistisch, wenn man schon im Ego,
Es geht
weniger.
ja, ne, es geht ja, und das will ich auch nochmal jetzt eine Lanze für dich brechen. Es geht ja nicht darum, dass du dich verurteilst für das, sondern einfach, dass du dich dafür um Nachsicht, dass man dafür Nachsicht hat, dass man so war, wie man war, und dass es okay ist, dass man so war, weißt du? Ja.
Ja, ich kann es nicht mehr ändern.
Ja.
Also ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann aber jetzt nur sagen, also auch da wieder, ich kann jetzt nicht wütend auf mich sein und sagen, ja gut, das war scheiße, wie du dich vielleicht punktuell mal verhalten hast in der Vergangenheit oder wie es dich gegeben hast oder wie es dich gekümmert oder nicht gekümmert hast. Was ich aber machen kann, ist, dass ich es einfach ändere im
Ja.
Hier und Jetzt, wenn wieder ähnliche Themen sind.
Ich merke gerade, das ist schon alles deep heute, aber die fünfte Frage ist jetzt auch nochmal deep. Und nochmal, es soll ja gar nicht schwer sein, es soll tief sein. Das haben
Das
wir uns
darf
ja
ja
auf die
jeder
Fahne
für
geschrieben.
sich einfach
Ja.
mit für sich interpretieren, wie er die Antwort oder sie die Antwort halt einfach
Ja.
geben wird.
Letzte Frage. Oh, weiß ich gar nicht, kann ich die stellen?
Stell, du kannst alles.
Welcher Teil deines Erfolges hat dir nicht gut getan? Welcher Teil deines Erfolges hat dir nicht gut getan?
Sportlich war es, wenn dann der erste größere Step, dass du mal 70-3 in Portugal 2019 habe ich den gewonnen, schnellster Age Grouper, um 2 Sekunden vor dem zweiten gewesen. Also sehr, sehr knappes Finish. Da habe ich punktuell schon phasenweise mal gemeint, so das ist für mein Umfeld wichtiger, als es tatsächlich dann ist. Also es juckt am Ende
Ja.
vom Tag keinen. Aber das habe ich auch relativ schnell gelernt. Es interessiert keinen, ob du irgendwo ein Altersklassenrennen gewinnst, auch Profirennen. Ja, sorry, es interessiert keinen. Du bist immer nur der gleiche Mensch. Sollst auch der gleiche Mensch bleiben, ob du das gewinnst oder nicht, oder ob du 100. oder 2000. wirst. Es ändert nichts an deiner Person. Ich würde sagen, vielleicht habe ich da schon gemeint, ja, oder du findest es dann schon schön als junger Athlet, du kommst relativ frisch in den Sport, du gewinnst so ein Rennen und du denkst dann schon, dass das jetzt irgendwie gut war und jeder klopft auf die Schulter und du kriegst da viele Schulterklopfer, ja, aber am Ende vom Tages interessiert halt keinen. Ich
Ja.
habe das, würde man sagen, doch relativ schnell verstanden und da jetzt auch auf die Erfolge, die ich feiern durfte in der Vergangenheit und für mich meine Erfolge, ich betitel es als Erfolge, wer anders sagt vielleicht lächerlich, habe ich mehr gewonnen oder wie auch immer mehr erreicht. Deswegen sei es, jeder definiert seine Erfolge für sich und sie sind für dein Umfeld und für die Menschen um dich herum einfach total irrelevant und sollten da uninteressant sein.
Ja. Das waren die fünf Fragen. Das war eine ziemlich, also vielen Dank.
Danke
Das war
dir.
eine, wie ich finde, sehr anders, eine Podcast-Folge, die etwas anders gelaufen ist, als ich eigentlich gedacht habe. Ich fand, hat mir richtig gut gefallen. Vielen Dank.
Ja, definitiv. Sehr, sehr schön. Danke dir, Fabian. Und wir hören und sehen uns. Ach, wir sehen uns vielleicht physisch die Woche noch,
Ja.
wenn du auf Durchreise bist. Aber definitiv dann für die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen
In 2 Wochen.
dann in 2 Wochen wieder. Also in diesem Sinn, ich wünsche dir was und eine erfolgreiche Woche. Ciao.
Ciao.